SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Januar hier im Prinz-Max-Palais in Karlsruhe. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem ganzen deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und heute in Karlsruhe sind aus der Jury zu Gast Martin Ebel, langjähriger Literaturredakteur und Kritiker des Tagesanzeigers in Zürich, sowie Hubert Spiegel, Literaturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort unter anderem zuständig für die Frankfurter Anthologie, die von Marcel Reich-Ranicki mitbegründet wurde. Aus den Büchern lesen heute Dominik Eisele und Antje Keil. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Januar. Es ist der Roman Unmöglicher Abschied der frisch gekürten Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Der Roman ist für den Aufbau Verlag aus dem Koreanischen von Ki Hyang Lee ins Deutsche übertragen worden. Martin Ebel, der Roman beginnt mit der Schilderung von starkem Schneefall und das Motiv der Kälte, der Erstarrung, des Todes wird im Roman eine große Rolle spielen. Vielleicht schildern Sie kurz die erzählerische Ausgangslage des Buchs.
Eigentlich beginnt der Roman mit einem Traum und der Traum führt dann zu einem Trauma. Also das klingt jetzt wie ein Karlauer, ist aber natürlich keiner. Es ist ein sehr ernstes Buch, es ist auch ein schweres Buch, hat ein sehr schweres Thema und die Autorin versucht, dieses schwere Thema durch Elemente und Momente und Symbole der Leichtigkeit auszubalancieren. Aber um auf Ihre konkrete Frage zu antworten, es geht im Kern um ein Massaker, das in Südkorea stattgefunden hat, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, auf der Insel Jeju, eine Insel südlich von Korea. Dort sind 1948 unter dem Vorwand, Kommunisten zu bekämpfen, 30.000 Zivilisten umgebracht worden, hingeschlachtet worden. Das war ein grässliches Massaker. Ein Zehntel der Bevölkerung dieser Insel ist damals umgekommen. Diesem Thema widmet sich eine der Figuren dieses Romans, die heißt In-Son. Das ist eine Dokumentarfilmerin. Diese In-Son hat eine Freundin, die heißt Hong-Ha. Das ist die Ich-Erzählerin und auch ein bisschen ein alter Ego der Autorin Han Kang. Und der Traum, mit dem dieser Roman beginnt, es ist ein Traum, den die Autorin selber gehabt hat. Sie hat das erzählt, dass sie diesen Traum hatte. Und diesen Traum hat sie der Ich-Erzählerin geschenkt. Das ist ein Traum von einer Art Friedhof, von lauter Baumstämmen. Und diese Baumstämme sind über Gräbern. Und das Meer rollt an und legt diese Gräber frei, legt die Knochen frei und die Erzählerin versucht, diese Knochen hochzutragen, damit sie nicht vom Meer fortgespült werden. Das ist natürlich symbolisch. Es geht darum, wie geht man mit Toten um? Wie rettet man die Überbleibsel? Und das spielt dann eine große Rolle in dieser Bewältigung, in diesem Umgang mit dem Massaker und mit den Toten.
Vielleicht noch eine Sache. Das Verhältnis der beiden Frauen in Son und Hong-Ga ist insofern tragend für den Roman, weil es da so eine besondere Spannung gibt zwischen den beiden. Die eine liegt nämlich im Krankenhaus, hat sich verletzt, weil sie mit schweren Holzmaterialien gearbeitet hat, Teil eines künstlerischen Projekts, das dem Buch auch den Titel gegeben hat. Und die wohnt eben auf dieser Insel Jeju und dort hat sie so etwas wie eine kleine Hütte und gibt jetzt ihrer Freundin den Auftrag, ja, einen Papageien in der Eiseskälte zu retten, denn dieser Vogel dürstet und lebt da ganz allein und sie begibt sich jetzt auf eine lange Reise, die relativ beschwerlich ist, um dann diesen Vogel zu retten und dorthin zu kommen. Was ist das da überhaupt für ein Setting, in dem sie dann da kurze Zeit ist?
Also sie muss durch einen Schneesturm, um zu diesem einsamen Gehöft zu kommen. Das ist also ein Haus und eine Werkstatt. Und in dieser Werkstatt findet sie dann Elemente ihres Traumes wieder. Also sie wollte mit der Freundin, die eine Dokumentarfilmerin, aber auch eine Holzbauerin ist, diesen Traum als Kunstprojekt realisieren. Um zu diesem Haus zu gelangen, muss sie, wie gesagt, durch einen Schneesturm. Und man weiß jetzt nicht genau, auf welcher Realitätsebene wir uns befinden, weil sie in diesem Schneesturm die Orientierung verliert. Sie verliert ihr Handy, sie verliert auch kurz das Bewusstsein. Und es ist nicht ganz klar, ob all das, was danach passiert, real ist oder ob es ein Fiebertraum ist. Also sie erwacht dann auch wieder, ist in dem Haus. In diesem Haus begegnet ihr dann erst der tote Vogel, dann, als sie aus dem Fiebertraum wieder erwacht, ist der Vogel aber wieder lebendig. Ihr begegnet auch die Freundin, die eigentlich ja im Krankenhaus liegt, viele hundert Kilometer entfernt. Und das Ganze spielt also jetzt auf einer Ebene, die also für uns europäische Rationalisten nicht ganz leicht einzuordnen ist.
Ja, scheint so ein Zwischenreich zu sein, wer sich mit asiatischer Philosophie und Religion auskennt, da werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, weiß ein bisschen, dass es genau dieses Zwischenreich zwischen Leben und Tod eben gibt. Aber nun tauchen wir einmal in diesen Roman, um ein Gefühl für die Prosa zu bekommen, für die Tonlage, in der der Text gehalten ist. Antje Kai liest jetzt aus Unmöglicher Abschied von Han Kang. Und wir sind tatsächlich in dieser Holzhütte, die Schnee umtost ist. Bitte sehr.
Ich weiß nicht, ab wann mich die Albträume nicht mehr heimgesucht haben. Ich weiß auch nicht, ob ich sie besiegt habe oder ob sie von selbst verschwunden sind, nachdem sie mich ausgelaugt und zerrieben hatten. Nun fällt seit einiger Zeit hinter meinen Lidern Schnee. Er sinkt herab, türmt sich auf und wird zu Eis. Ich liege ausgestreckt da, in einem graublauen Licht, das sogar meine Lider durchdringt. Als ich die Augen öffne, sehe ich über mir das westseitige Fenster. Das hereinfallende Licht, das keine fest umrissenen Schattenlinien zeichnet, ist typisch für einen wolkenverhangenen Tag und taucht den Raum in helle Stille. In Sons langer schwarzer Mantel hängt an einem Haken an der Wand Gedanken verloren mit herabfallenden Schultern. Das Fieber ist gesunken. Die Kopfschmerzen und die Übelkeit sind ebenfalls verschwunden. Alle meine Muskeln sind so entspannt, als hätte ich ein Beruhigungsmittel genommen. Die Verletzung unter meinem Auge schmerzt nicht mehr. Ich strecke einen Arm aus, um den Boden neben meiner Matratze zu berühren. Er ist kalt, eiskalt. Wenn ich ausatme, bilden sich kleine Atemwölkchen in der Luft. Ich stehe auf, mich mit einer Hand vom Boden hochstemmend. Ich hole ein paar Wollsocken aus der Kommode und streife sie über. Dann nehme ich in Sons dicken Mantel vom Haken und ziehe ihn über meine Wolljacke. Es ist der Mantel, in den in Son von innen eine alte Weste eingenäht hatte und den sie trug, seitdem sie in Seoul arbeitete. An den Ärmelaufschlägen haben sich schwarze Fusseln gebildet, die mich an winzige Wassertropfen erinnern. Aus der rechten Tasche fallen Mandarinenschalen, die noch nicht vertrocknet sind. Nachdem ich den Mantel bis oben hin zugeknöpft habe, steigt mir bei jedem Atemzug schwach der Geruch von Kiefern in die Nase. Ich gehe durch die Schiebetür, die halb offen steht. Ich muss sie letzte Nacht nicht richtig geschlossen haben. Beim Betreten des Wohnzimmers bemerke ich, dass es vor dem graublauen Fenster immer noch schneit. Große Flocken. So, als ob unzählige weiße Vögel in völliger Stille gleichzeitig zu Boden segeln.
Antje Kai las aus Unmöglicher Abschied von Han Kang im Original 2021 erschienen, jetzt in deutscher Übersetzung von Ki Hyang Lee im Aufbau Verlag erschienen. Das Buch steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Große Schneeflocken sehen aus wie weiße Vögel, die in völliger Stille zu Boden segeln. Der Roman Hubert Spiegel ist ja durchsetzt von solchen Bildern. Die Kollegin Wiebke Poromka vom Deutschlandfunk spricht von pompöser Empfindsamkeit. Herr Spiegel, wie würden Sie denn den Stil dieser Prosa beurteilen?
Ja, ich glaube, ich ahne, was mit pompöser Empfindsamkeit gemeint sein könnte. Das ist nicht ganz falsch, ist mir aber ein bisschen zu negativ. Also Empfindsamkeit, ja, auf jeden Fall. Pompös, ich würde eher sagen, es ist eine sehr mit Pathos aufgeladene Empfindsamkeit. Und was mir charakteristisch zu sein scheint für dieses Buch, vielleicht auch für die Autorin, ich kenne sonst leider nichts von ihr, die anderen noch nicht gelesen, ist diese Mischung aus einer Neigung zu sehr starken Symbolen. Sie ist da wirklich furchtlos, das muss man sagen. Also, und gleichzeitig hat sie einen Hang zu Details. Also es gibt dieses Wechselspiel zwischen starken Symbolen, die immer wieder auftauchen, und einer Unmenge von kleinen Details, die teilweise auf mich sehr zufällig gewirkt haben, also austauschbar, um es so zu sagen, teilweise aber natürlich auch mit diesen Symbolen verbunden sind. Und zunächst, wenn sie jetzt einen Mantel vom Haken nimmt, wie wir es gerade gehört haben, wenn sie die Wollsocken anzieht, kann man sagen, ja, es ist kalt, sie zieht sich dicke Socken an, sie zieht sich das an, was sie halt gerade greifen kann. Eigentlich eine banale Sache, aber es sind die Kleidungsstücke der Freundin, die im Krankenhaus ist und die sie dorthin geschickt hat. Und gewissermaßen ist sie auch die Stellvertreterin ihrer Freundin. Das ist eine relativ komplexe Frauen- und Freundschaftsbeziehung, um die es da geht. Und dann ist das Detail halt wieder nicht banal. Dann ist es aufgeladen.
Die Frage ist, ob bei diesem, sagen wir mal, sehr komplizierten Aufbau, den Verschränkungen der Ebenen tatsächlich etwas bei rumkommt. Wir haben es ja jetzt, glaube ich, andeutungsweise umrissen, dass wir es hier zu tun haben mit Überblendungen verschiedener Zeitebene, vom Lebendigen ins Tote. Man ist zeitweilig in einer Traumwelt, dann in so einem Hyperrealismus, der kleinste Details der Umwelt nahezu ja metaphorisch aufbläst. Die Frage ist, und im Kern steht ja dieses schreckliche Massaker, bekommen wir einen neuen Blick auf diese Vergangenheit? Lohnt sich dieser literarische Apparat, um irgendetwas diesem Grauen abzugewinnen?
Ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist sicher, dass uns einiges fremd bleiben wird. Also, dass wir hier uns in einer Welt bewegen, in einem Kulturkreis bewegen, der nur teilweise vermittelbar ist durch Übersetzen und durch unsere Bemühungen, dort einzudringen. Das andere ist, glaube ich, relativ leicht zu erklären. Ich glaube, die Autorin benutzt all diese Kompliziertheiten und Widerstände, um zu vermitteln, dass man das Schreckliche, was da passiert ist, nicht einfach so eins zu eins niederschreiben und uns darbieten kann. Also natürlich, es gibt Dokumentationen über dieses Massaker.
Also die werden ja auch zitiert.
Sie zitiert auch ein dickes Buch. Es gibt auch Zeugenaussagen in diesem Buch, aber das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Das kennen wir ja aus der KZ-Literatur. Das kennen wir jetzt gerade kürzlich aus dem Buch von Ronja Ottmann über den Genozid an den Jesiden, die sich ja auch auf eine sehr komplexe Weise damit auseinandersetzt, auch mit sich selbst in ihrem Verhältnis als Halbjesidin. Also es ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, das ist dann und dann geschehen und so war das halt. Und was sie macht, ist ja auch nicht nur die Annäherung an das Massaker, sondern es geht da darum, wie wirkt sich das auf die Überlebenden aus? Also was macht das Trauma mit diesen Leuten, die das überlebt haben, und was macht die jahrzehntelange Verdrängung auch des Traumas? Also die Unmöglichkeit und das Verbot, überhaupt darüber zu reden, darüber zu trauern, nach den Hinterlassenschaften, nach den Knochen überhaupt zu suchen. Also die Mutter von Inson, die ja die Nachforschungen begonnen hat, die versuchte ja, die Leiche ihres Bruders, der umgekommen ist bei diesem Massaker, zu finden in einer Kobaltmine. Und das wurde ja dann ihr unmöglich gemacht. Die ist ja gescheitert. Also diese ganzen Widerstände sind, glaube ich, Teil des künstlerischen Projekts. Also man kann sich, ist, glaube ich, die Aussage von Han Kang und die Mitteilung dieses Buches auch, man kann sich dem Grauen nicht einfach so direkt nähern, indem man es beschreibt oder indem man es historisch aufarbeitet, sondern man kann es eigentlich nur in künstlerischer Weise machen. Und dann muss man die Schwierigkeit und die Möglichkeit eigentlich selber mit transportieren auf künstlerische Weise. Ob das jetzt für jeden Leser gelingt, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Mich lassen solche Bücher immer etwas gespalten zurück. Also auf der einen Seite freue ich mich, wenn ich etwas lesen kann, wo ich denke, naja, darüber weiß ich ja so gut wie gar nichts. Da lerne ich jetzt wirklich was Neues. Das ist aber auf der anderen Seite, gerade für den Kritiker, glaube ich, das ist wirklich so eine Deformation professionell, für den Kritiker ist das heikel, wenn ihm gezeigt wird, dass er so überhaupt keine Ahnung hat. Also damit muss er dann erstmal irgendwie fertig werden, das muss er erstmal verknusen. Ich weiß nichts über südkoreanische Literatur. Ich wusste nichts über dieses Massaker. Ich wusste noch nicht mal, wo diese Insel liegt. Man sucht ja immer nach Dingen, die man kennt. Also man sucht nach Parallelen, man sucht nach Unterschieden. Vergleichen, kritisieren heißt vergleichen. Vergleichen heißt Unterschiede und Parallelen suchen. Wenn man sich aber in der südkoreanischen Literatur nicht auskennt, hat man keine Vergleichsmöglichkeiten. Was zieht man dann zum Vergleich heran? Deutschsprachige Literatur kann man machen, ja. Ich habe es gar nicht so sehr gesucht. Es ist mir wirklich spontan eingefallen. Es hat mich sehr stark erinnert, dieser Roman, an einen Roman von Kenzaburo Oe, dem japanischen Literatur-Nobelpreisträger. Und zwar ist das Der nasse Tod von 2019. Und es hat mich erinnert aus verschiedenen Gründen, also nicht nur, weil es auf einer Insel spielt. Es hat mich daran erinnert, zum einen, weil es diese Mischung gibt aus einer, was wir vielleicht von unserer westlichen Leserperspektive, Lesergewohnheit bezeichnen würden, als eine überkonstruierte, sehr verschachtelte Romankonstruktion, eine Liebe zu Details und natürlich das Thema des Traumas. Bei Oe ist es das Trauma des nationalistischen Vaters. Der Vater war ein schlimmer Nationalist und das ist verschwiegen worden. Und das wird jetzt in diesem Roman aufgearbeitet. Und diese Bücher stehen in einer, zumindest in Japan, in einer Literaturtradition, habe ich mir sagen lassen, das sind Romane, keine Autobiografien, aber es sind Bücher mit einem autobiografischen Kern. Und dieser autobiografische Kern verpflichtet zumindest in dieser japanischen Literaturtradition zu großer Aufrichtigkeit. Das geht in das Genre des Rechenschaftsberichts. Und diese Elemente habe ich hier bei Han Kang auch gesehen. Es fängt ja schon an, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube, das ist relativ wichtig für dieses Buch. Es fängt damit an, dass sie beschreibt, ja, den Traum, aber sie beschreibt auch, dass sie eigentlich in einer handfesten Depression steckt.
Sie hat ihr Testament geschrieben.
Sie hat ihr Testament geschrieben. Sie hat sogar überlegt, was ist, wenn das alles, was dann ansteht nach dem Suizid, wenn das alles erledigt ist, was wäre dann für die betreffende Person, die das alles zu erledigen hat, eine angemessene finanzielle Entschädigung? Also eigentlich ein befremdlicher Gedanke. Das schreibt sie alles auf. Also sehr aufrichtig, sehr akribisch. Und das hat mich auch an Oe erinnert. Und dass sie dann aber auch niemanden findet. Es fällt ihr niemand ein, den sie mit dieser Aufgabe betrauen könnte. Das hat mich auch an Oe erinnert. Weil das Motiv der Einsamkeit ist. Unfähigkeit, Bindungen zu knüpfen und unfähig, die natürlichen Bindungen, die familiären Bindungen, nämlich aufrechtzuerhalten. Und darum geht es hier natürlich auch. Es gibt starke Bindungen, aber es gibt auch das Schweigen und Verschweigen zwischen den Generationen.
Ja, ihrer eigenen Familie auch. Das wird ja nur mit ein, zwei Sätzen überhaupt angedeutet, dass sie sozusagen sich aus ihrem familiären Kontext gelöst hat. Trotzdem bleibt ja die Frage, man kann viel aus einem kulturellen Zusammenhang erklären. Es bleibt die Frage, ob dieses Buch nicht heillos überfrachtet ist.
Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich habe diese Balance als sehr geglückt empfunden zwischen dem wirklich Grässlichen, von dem da geschrieben wird. Und ich habe auch das alles nicht gewusst, genau wie Hubert Spiegel, habe aber nebenher dann, wie man das ja dann heute auch macht, um sich ein bisschen zu informieren, drumherum gelesen, was damals passiert ist. Und sie hat nichts erfunden. Das ist also alles, was in dem Buch an historischen Fakten steht, ist genauso passiert. Das kann man nachprüfen.
Das meinte ich auch nicht. Es geht ja nicht sozusagen um das Sachhaltige, sondern es geht um die Art und Weise, was sie daraus literarisch macht.
Ja, ich meine nur, man wird, wenn man diesen Roman liest, wird man hinreichend informiert über das, was damals passiert ist. Aber es gibt auch einen literarischen Mehrwert, den sie ja suchen oder nach dem sie fragen. Und der liegt meines Erachtens in dieser Balance mit dem Leichten. Also sie hat ja sehr viele Symbole des Leichten. Also da gibt es den Schnee in vielfacher Gestalt. Der Schnee spielt ja eine große Rolle, auch in anderen Werken bei ihr. Es gibt da ein Buch, das heißt Weiß. Da geht es also um das Weiße in allen Gestalten. Und Weiß ist in Ostasien die Farbe der Trauer, die bei uns schwarz ist. Der Schnee, der sehr vielgestaltig sein kann in Form kleinster Kristalle oder in Form der Schneedecke oder in Form des Schneefalls, der dann wie ein Vogelflug sein kann und so weiter. Der Vogel selber, der auch sehr schön beschrieben wird, als sich der Vogel dann mal auf ihre Schulter setzt und sie ihn fast gar nicht spürt, aber eben in dieser fast gar nicht Spürbarkeit, in dieser Leichtigkeit eben einen ganz besonderen Abdruck hinterlässt.
Wenn ich da kurz
einhaken
darf, ich glaube ja, dass sie gefangen ist in ihren eigenen Metaphern. Und das ist vor allem bei der Schneemetapher ein Riesenproblem, weil der Schnee förmlich diese Prosa zudeckt. Man hat ab und zu den Eindruck, als würde sie sozusagen die Toten mit einem neuen, ja fast künstlichen Sprachschnee überdecken. Und das würde ich dann sozusagen eher kritisch anmerken, dass das dann irgendwie vielleicht aus westlicher Sicht kein Aufklärungsprojekt ist, sondern ein Beerdigungsprojekt. Haben Sie es auch so gelesen?
Also als Aufklärungsprojekt habe ich es ganz bestimmt nicht gelesen. Also wenn ich mich aufklären lassen wollte über diese Vorgänge, würde ich auch nicht unbedingt zu einem Roman greifen. Da gibt es andere Formen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, das war nicht ihre Absicht. Es war bestimmt auch ihre Absicht, aber es war halt nur eine ihrer Absichten. Was sind jetzt für Begriffe gefallen? Heillos, überfrachtet. Heillos würde ich nicht sagen. Etwas überfrachtet ist es schon. Es gibt Großmetaphern. Und Großmetaphern sind einfach sehr heikel. Man sollte als Autor nicht immer glauben, dass man jederzeit jede Großmetapher kontrollieren kann. Wenn die Eigendynamik einmal losgeht, wird es schwierig. Und da gibt es hier schon Stellen, wo die Eigendynamik, glaube ich, etwas zu kräftig für die Autorin ist, muss man so sagen.
Sehr diplomatisch formuliert.
Ja, wir sind da, glaube ich, nicht einer Meinung bei diesem Buch und auch bei der Bedeutung und bei der Stärke dieser Großmetapher Schnee. Mir hat sie eingeleuchtet und ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe von Beispielen nennen, wo der Schnee für mich sehr plausibel und auch sehr eindrücklich eingesetzt wird.
Da würde ich ja gar nicht widersprechen. Aber
Sie finden es zu viel oder zu oft?
Naja, es gibt einfach Stellen, wo ich denke, es ist überstrapaziert. Natürlich weiß sie, was sie tut und es funktioniert auch im Großen und Ganzen, aber das ist überstrapaziert. Sie holt sie immer wieder hervor, stellt sie in neue Kontexte und da tut sie vielleicht des Guten etwas zu viel, finde ich, an der einen oder anderen Stelle.
Unmöglicher Abschied lautet der Titel des neuen Romans von Hang Kang, Platz 7 der SWR-Bestenliste im Januar, und die Übersetzung ins Deutsche kommt von Qi Yang Li. Vielen Dank.